die Presse.
Mein Name ist David Freudenthaler und Sie hören, was wichtig ist, den Nachrichtenpodcast der Presse. So manchem Wirtschaftsvertreter geht das mit der Energiewende ja schon wieder viel zu schnell. Für sie sind die Vorgaben rund um den Green Deal vor allem eines: ein unnötiges Bürokratiemonster und eine lästige Bremse für Wachstum. Industrie und Klima, das muss aber gar kein Widerspruch sein, ganz im Gegenteil, wie eine neue Studie zeigt. Eine konsequente Transformation hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft kann für Europa im Wettkampf mit den USA und China nämlich sogar ein positiver Standortfaktor sein. Und bei mir im Studio ist dazu Matthias Auer aus dem Pressewirtschaftsressort. Hallo Matthias.
Hallo.
Du Matthias, die EU will mit dem Green Deal klimaneutral werden. In letzter Zeit sind die Stimmen aus der Wirtschaft aber vor allem mehr geworden, die sagen, dass die Klimaziele der Europäischen Union doch ein bisschen übertrieben sind und dem europäischen Wirtschaftsstandort auch schaden könnten im Wettbewerb mit anderen Wirtschaftsregionen. Gibt es aus dieser Perspektive, aus dieser wirtschaftspolitischen Perspektive heraus, gibt es da tatsächlich sinnvolle Argumente, auch die grüne Transformation jetzt nochmal zu bremsen?
Also wenn wir uns ansehen, worüber sich die Unternehmen oder Unternehmensvertreter beschweren, dann ist das in erster Linie, sind das bürokratische Vorgaben, die aus Brüssel kommen. Europa hat wie kein anderer Kontinent strenge Vorgaben in Sachen Umweltschutz und Klimaschutz beschlossen. Jüngst auch mit der Renaturierungsverordnung war ja wieder ein großer Streit darum. Und da fühlen sich viele Unternehmen im Vergleich zu ihren internationalen Mitbewerbern benachteiligt. Das schlägt sich nieder unter anderem bei den Energiekosten, aber auch bei vielen anderen Bereichen, so zumindest die Argumentation dieser Seite. Ob jetzt eine Pause tatsächlich eine gute Idee sein kann oder nicht, darüber scheiden sich natürlich die Geister und es gibt genügend Studien, die behaupten, dass das im Grunde ein Schuss nach hinten wäre.
Manchen geht das mit der Energiewende trotzdem jetzt zu schnell. Andere sagen, wir würden als Europa auch wirtschaftlich davon profitieren, wenn wir endlich noch konsequenter auf grüne Technologien setzen und auch die Industrie entsprechend umrüsten. Wer hat denn da recht?
Ja, das ist eine gute Frage. Auch hier kann ich im Grunde nur Studien zitieren. Da gibt es zum Glück auch immer wieder ganz frische. Jetzt zum Beispiel gerade reingekommen ist eine von Cambridge Econometrics im Auftrag von Context. Die haben verglichen, was passiert mit Wirtschaftsleistung, Jobs, Wertschöpfung in Europa und in Österreich in zwei Szenarien bis 2050. Einmal Annahme, man ändert nichts, also sprich, man lässt den Green Deal so, wie wir ihn jetzt beschlossen haben, gehen aber nicht darüber hinaus. Und einmal unter der Annahme, dass wir die Transformation der Industrie stärker vorantreiben, also noch klarere Ausstiegspfade aus den Fossilen vorgeben und mehr Fördermittel zum Beispiel auch für die klimaneutrale Umgestaltung der Industrie bereitstellen. Und da zeigt sich schon, das fand ich interessant, dass in beiden Fällen dieser Wandel der Industrie stattfindet. Das heißt, die Verluste, die wir ganz oft befürchten, gerade in der Öl- und Gasindustrie, sind real. Also die wird sich auch im Basisszenario bis 2050 werden sich die Gewinne der Öl- und Gasindustrie halbieren. Aber die Gewinne in anderen Bereichen, gerade bei Elektrotechnik und Maschinenbau, wiegen das mehr als auf. Und wenn man jetzt einen rascheren Transformationspfad wählt, also sprich da ein bisschen nicht auf die Bremse, sondern aufs Gaspedal steigt, dann vergrößern sich zwar auch die Verluste, aber, und das ist das Interessante daran, die Gewinne, die man dadurch lukrieren könnte, steigen um ein Vielfaches stärker an.
Das heißt, auch aus standortpolitischer Perspektive wäre es eigentlich sinnvoll, wenn ich dir richtig zuhöre, aufs Gaspedal zu steigen statt auf die Bremse.
Ja, also immer unter der Voraussetzung, dass ich nicht gerade bei einem Öl- und Gaskonzern arbeite. Also vor allem bei einem, der vielleicht keinen Plan hat, wie man sich für die Zukunft anders aufstellen könnte, dann ja. Also wenn man vielleicht ein, zwei Zahlen aus der Studie auch nennen möchte, der Vergleich des progressiveren Szenarios, also sprich eine stärkere Forcierung der Transformation der Industrie, bringt bis 2050 europaweit zum Beispiel 3,3% mehr Wirtschaftsleistung. Es bringt 2,5 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze etc. Was interessant ist, ist, dass sich das in den ersten Jahren gar nicht so stark zeigt. Also selbst wenn man jetzt noch radikaler in Richtung Transformation gehen würde, bliebe bis 2030 im Grunde alles gleich wie im Basisszenario. Erst danach zeigen sich die Gewinne, die dadurch lukriert werden können, deutlicher.
Das heißt, die wirtschaftlichen Effekte sind eigentlich eher langfristig als jetzt in den nächsten Jahren.
Genau, und das macht es natürlich ein bisschen schwierig, weil entscheiden müsste man es jetzt. Hm. Aber einen direkten Benefit sieht man erst übermorgen. Das macht es für Unternehmen schwierig und noch viel schwieriger für Politiker, die ja übermorgen schon wieder gewählt werden wollen.
Das ist generell ein bisschen ein Ding bei der Vermittlung auch des Klimawandels, oder? Auch wenn es jetzt gerade einige Tage richtig, richtig heiß ist. Aber die langfristigen Folgen sind für viele einfach Stand jetzt nicht wirklich abschätzbar. Schauen wir vielleicht auf die Arbeitsplätze, die diese Transformation auch mit sich verändern würde. Mhm. Da gibt es wahrscheinlich mehrere Millionen Arbeitsplätze in Europa, die durch diese Green Transition wegfallen würden oder sich verändern würden. Wenn wir da an die deutsche Autoindustrie denken etwa oder auch viele österreichische Zulieferer oder wenn wir in den Osten, nach Osteuropa schauen, wo immer noch der Kohlesektor sehr stark ist, da fallen viele, viele Jobs weg. Was tut man dann mit all diesen Menschen, dass das nicht auch irgendwie zu gesellschaftspolitischen Verwerfungen führt?
Ja, ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen den Bereichen, die tatsächlich an einen fossilen Energieträger gebunden sind, also zum Beispiel Kohleabbau, ja, wird es in der Form wahrscheinlich nicht mehr geben in 20 Jahren in Europa. Diese Menschen muss man umschulen, in andere Branchen bringen. Es wird diesen Job nicht mehr geben. Also man wird in Europa nicht mehr in großem Stil nach Kohle graben. Anders sieht das aus, zum Beispiel, weil du es erwähnt hast, im Bereich der Automobilindustrie oder der Autozulieferindustrie oder auch im Bereich der Chemieindustrie, die in im ersten Moment auch zumindest bedroht ist von dieser Entwicklung, weil das ja sehr stark auf Erdöl basiert noch. Da zeigen beide Szenarien, dass es durchaus nicht nur Potenzial gibt, die Menschen innerhalb der Branche zu halten, sondern sogar die Zahl der Beschäftigten deutlich auszuweiten, abhängig eben davon, wie klar die Rahmenbedingungen sind. Da zeigt diese Studie zum Beispiel, dass es in diesen Bereichen eben nicht, also auch in einem Extremszenario, in einem, sage ich mal, sehr klimafreundlichen Extremszenario, eben nicht zu einem Kollaps der Autozulieferindustrie kommen würde oder der Automobilindustrie kommen würde. Eben gerade im Gegenteil, sondern dass sogar stärker Arbeitsplätze aufgebaut werden könnten, gerade weil die notwendige Transformation vielleicht hin in Richtung stärkerer E-Mobilität rascher vorangetrieben wird.
Da können viele, gerade zum Beispiel Ingenieursposten, können relativ leicht sich adaptieren. Ich habe mir gleichzeitig eine Studie der OECD gerade angeschaut, die auch am Donnerstag veröffentlicht wurde. Und da zeigt sich, das fand ich ganz interessant, dass in diesen alten Industrien, ob jetzt Automobil oder irgendwie, bleiben wir beim Beispiel Kohle vielleicht, dass da viele Menschen arbeiten auch, die nicht wahnsinnig gut ausgebildet sind, also irgendwie Low-Key-Jobs, die aber trotzdem relativ gut verdienen, weil einfach diese Industrien extrem gut gewerkschaftlich auch organisiert sind. Und diese Leute, und das sind oft ältere Männer tatsächlich, tun sich dann oft schwer, in andere, sich wirklich noch einmal im höheren Alter umschulen zu lassen, in anderen Berufssparten einzusteigen, wo sie am Anfang mal schlechter verdienen. Und das ist natürlich schon, braucht man auch finanzielle Anreize, dass man diese Menschen dazu bewegt, dann solche Jobs zu machen. Und vielleicht ganz kurz noch ein anderer Punkt. Man glaubt dann, dass viele junge Leute sich durch dieses Green Label vielleicht beeinflussen lassen oder beeindrucken lassen, da irgendwie solche Jobs anzunehmen. Muss man aber auch dazu sagen, und das hat es in dieser Studie auch geheißen, nicht alle jungen Menschen sind vielleicht Generation Fridays for Future, aber denken ganz, ganz anders. Also es ist doch eher ein Blasenphänomen, die da sehr laut sind. Und dass man auch diese jungen Menschen einfach überzeugen muss durch, meistens sind es dann zum Schluss finanzielle Anreize, dass man die in diese Jobs bringt.
Dazu mag ich vielleicht nur sagen, ich kann wirklich gut verstehen, dass jemand, der sein Leben lang in einer Branche für eine Technologie gearbeitet hat, dann nicht mit 57 zwingend alles über Bord werfen möchte und für die Hälfte des Geldes dann was machen will, wovon er nicht überzeugt ist. Verstehe ich sofort. Absolut, dafür habe ich jetzt auch keine Lösung. Deshalb aber alles zu verzögern und halt mit vollem Gewicht auf die Bremse zu treten, ist erstens nicht nur für den Einzelnen keine wirkliche Lösung und schon gar nicht für die Volkswirtschaft, weil man muss ja vielleicht auch im Auge behalten, dass Europa nicht isoliert für sich dasteht. Ja, also das, was die Unternehmen beklagen, diese hohen Standards, diese schwindende Wettbewerbsfähigkeit mit anderen Nationen, das ist real. Aber das wird auch in den grünen Wachstums- und Zukunftsmärkten immer realer. Also wir sehen heute schon, dass Länder wie China oder die USA deutlich mehr Geld dafür ausgeben, um gezielt diese Industrien, also zum Beispiel erneuerbaren Industrie, Elektromotorenindustrie, Wärmepumpen etc., um gezielt Unternehmen für diese Industrie in ihre Volkswirtschaft zu holen, damit die Wertschöpfung dort generiert wird. Und hier baut sich Europa gerade, obwohl es die schärfsten und strengsten Ziele den eigenen Unternehmen verpasst, hier baut sich Europa gerade eigentlich einen neuen Wettbewerbsnachteil auf, der in Zukunft schlagend werden wird.
Weil du jetzt diesen Wettbewerb ansprichst zwischen den Blöcken USA, China, und wir haben oft ein bisschen das Gefühl, dass wir als Europa dazwischen fast zerrieben werden, gibt es ja wirklich auch große staatliche Instrumente, Programme, um das anzuschieben. Also wirklich der Inflation Reduction Act in den USA ist da so ein Beispiel, das sehr oft positiv erwähnt wird, dass einfach durch große staatliche Gelder einerseits die Industrie gestützt wird in auch wirtschaftlich schwierigen Zeiten, aber mit einem grünen Anstrich. Also dass man wirklich eine Ökologisierung forciert. In Europa gibt es ja eh einerseits den Green Deal, wir haben es am Anfang angesprochen, und auch den Net Zero Industry Act, der, glaube ich, noch ein bisschen in der Schwebe ist. Bringen solche Programme uns als Europa was, um da nicht komplett den Anschluss zu verlieren?
Ja, selbstverständlich. Also wenn du gerade weil du den Inflation Reduction Act ansprichst, der war ja im Grunde eine Antwort der USA auf den Green Deal Europas, ist nur eben anders ausgestaltet. Also da geht es weniger um direkte Subventionen und viel stärker um Steuererleichterungen. Die USA erreichen so auch viel schneller ein höheres Unterstützungsvolumen und haben in den letzten Monaten und mittlerweile auch Jahren auch tatsächlich gezeigt, dass sie viele selbst europäische Unternehmen, die in diesen Bereichen, in diesen Zukunftstechnologien expandieren wollen, aus Europa in die USA holen können. China wiederum macht sehr viel direkt mit staatlichen Subventionen oder staatlich gestützten Krediten und baut da eine extrem starke, in Wahrheit, Überproduktion von bestimmten Produkten für die Energiewende auf. Das alles hat Europa in die Situation gebracht, dass Brüssel oder in Wahrheit alle Europäer sagen mussten, okay, irgendwie war diese Energiewende unsere Erfindung, aber die Gewinne daraus fließen ab über den Atlantik und den Pazifik. Und aus dieser Überlegung heraus ist der Net Zero Industry Act entstanden, der viel stärker als bisher auch eine Stützung der europäischen Produktion im Fokus hat. Also da geht es um Fragen wie hoch soll der Anteil an zum Beispiel in Europa produzierten Solarmodulen sein, die in der EU auch verbaut werden, dasselbe für die Windkraft und so weiter und so fort, weil Europa da mittlerweile stark von marktbeherrschenden China abhängig ist. Du hast es richtig gesagt, der Net Zero Industry Act ist als Idee da. Es gibt Zielformulierungen. Was es noch nicht gibt, ist eine klare Ausgestaltung. Was es noch nicht gibt, sind Fördertöpfe, so es Fördertöpfe braucht. Also überall da wird Europa noch, sobald die neue Kommission da ist, nachbessern müssen.
Jedenfalls kostet all das auch nicht wenig Geld, das dann letztendlich natürlich wieder die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bezahlen müssen. Trotzdem sieht man, glaube ich, ganz gut, dass Wirtschaft, Industrie und Klimapolitik sehr wohl ganz gut zusammengedacht und zusammen durchgeführt werden können. Lieber Matthias, danke dir fürs Gespräch.
Danke auch.
Für heute sage ich David Freudenthaler danke fürs Zuhören. Schönen Tag noch. Machen Sie das Beste draus.